Ja, bevor es in die Kinderbetreuung geht, lese ich einen Text, der der Predigt vorausgeht. Da hören alle zu. Da geht es um die Ernennung und Salbung Davids. 1. Samuel 16, ab Vers 4 bis 13, genau. Und Samuel machte es so, wie es ihm der Herr gesagt hatte, und begab sich nach Bethlehem. Da kamen die Ältesten der Stadt ihm zitternd entgegen und sprachen: Bedeutet dein Kommen Frieden? Er sprach: Ja, Frieden. Ich bin gekommen mit dem Herrn, um den Herrn zu opfern. Heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer ein. Und es geschah, als sie hereinkamen, da sah er Eliab an und dachte: Gewiss ist hier vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel, schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn vor Samuel vorübergehen. Und er sprach: Diesen hat der Herr auch nicht erwählt. Da ließ Isai den Schamma vorübergehen. Er sprach aber: Diesen hat der Herr auch nicht erwählt. So ließ Isai 7 seiner Söhne vor Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai: Der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Und Samuel fragte den Isai: Sind das alle jungen Männer? Er aber sprach: Der Jüngste ist noch übrig. Und siehe, er hütet die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai: Sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher kommt. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war rötlich, mit schönen Augen und von gutem Aussehen. Und der Herr sprach: Auf, salbe ihn, denn dieser ist's. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn kam über David. Von diesem Tag an und weiterhin. Samuel machte aber sich auf und ging nach Rama. Die Salbung und Ernennung Davids. Jetzt bete ich noch für unsere Kiddies und auch für die Kinderbetreuung. Ich danke dir, Herr Jesus, dass wir auch schon dir die Kinder bringen dürfen. Du weißt jetzt um die Kinderbetreuung, du weißt auch um ihre Gemeinschaft. Und ich bitte, dass du mitten unter ihnen bist, auch um die Betreuer. Segne du sie. Hab du Lob und Dank. Amen.
Ja, guten Abend. Ich freue mich, bei euch zu sein heute Abend. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es manchmal so, dass mich ein Stichwort oder ein geistliches Thema immer wieder einholt, immer wieder mir begegnet. Und im Moment seit Weihnachten begegnet mir das Stichwort Herrlichkeit Gottes auf verschiedensten Ebenen. Immer wieder dieses Stichwort Herrlichkeit Gottes. Und da möchte ich heute Abend mit euch drüber nachdenken, über dieses Stichwort auch.
Das wollte ich gerade noch, ja.
Auch noch angelehnt an unseren heutigen Predigtext aus Psalm 103, da geht es um die Barmherzigkeit Gottes. Also diese beiden Stichworte, die sollen heute Abend das Thema der Predigt prägen. Da wollen wir drüber miteinander nachdenken. Und ich denke, jeder von uns kennt es auf seine Weise, Herrlichkeit Gottes im eigenen Leben erfahren, aber auch die Barmherzigkeit Gottes im eigenen Leben erfahren. Und der Psalm 103, der drückt etwas aus. Er ist sozusagen das Resümee der geistlichen Erfahrung von David. Wir haben gerade diese Berufungsgeschichte von ihm gehört. Und wir wollen jetzt den Psalm 103 miteinander beten. Psalmen wollen nicht vorgelesen, sondern die wollen miteinander gebetet werden. Und ich habe ihn hier auf der Folie dabei und ich bitte euch dazu aufzustehen, wenn ihr könnt. Wir beten diesen Psalm im Wechsel zwischen Männern und Frauen, die Männer das Vor- und die Frauen das Eingerückte. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen.
Der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit.
Der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun.
Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte.
Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden, und vergilt uns nicht nach unserer Missetat.
Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten.
Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind.
Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde.
Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da und ihre Stätte kennet sie nicht mehr. Bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun.
Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Recht herrscht über alles.
Lobe den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr sein Wort ausführt, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobe den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobe den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Amen. Bitte, nehmt Platz. Das ist also der Lobpreis des David, den er angestimmt hat über seine Erfahrungen der Herrlichkeit und der Barmherzigkeit Gottes in seinem Leben. Und in unserem SV-Predigtplan ist es überschrieben, Psalm 103, das hohe Lied der Barmherzigkeit Gottes. Es geht also, wie gesagt, um diese beiden Stichworte, Herrlichkeit und Barmherzigkeit Gottes. Und ich frage dich, wo hast du die Herrlichkeit und die Barmherzigkeit Gottes in deinem Leben erfahren? Wo hast du die Herrlichkeit und die Barmherzigkeit Gottes in deinem Leben erfahren? Was fällt dir da spontan ein? Und ich behaupte, nur der Mensch, der einmal wirklich an sich selbst verzweifelt war und dann erlebt hat, der Herr in seiner Herrlichkeit und Barmherzigkeit greift in mein Leben ein, der kann auch wirklich authentisch von der Herrlichkeit und von der Barmherzigkeit Gottes in seinem Leben sprechen. Und darum unterscheide ich zwischen der erfahrenen und zwischen der dogmatischen Herrlichkeit und Barmherzigkeit Gottes. Diese beiden Stichworte, die möchte ich noch vorne dran stellen. Erfahrene und dogmatische Herrlichkeit und Barmherzigkeit Gottes. Unter erfahren, da meine ich, dass jemand wirklich das Erfahren, dass das jemand erlebt hat. Auf den Berg zu steigen, war ein schönes Bild am Anfang, das kann ich auch in der Karte machen. Mir die Route angucken, sagen, ja, das wird eine steile Route und so. Das ist dogmatische Erfahrung. Aber erfahrene Erfahrung oder was ich erfahren habe, wenn ich da mal drin war und plötzlich gemerkt habe, wie groß der Berg ist, wie hoch, wie herausfordernd, ist nochmal was ganz anderes. Man kann also von der Herrlichkeit und der Barmherzigkeit Gottes dogmatisch reden. Ja, so steht es in der Bibel und das muss ich als Christ oder auch als Pastor, das muss ich so sagen. Klar, das gehört sich irgendwie so dazu. Man stimmt da so in den Lobpreis auch ein. Aber stimmt es eigentlich? Ist es wirklich erfahren in meinem Leben? Der Psalm 103 stammt von David. Es wird uns nicht überliefert, in welcher Situation seines Lebens er diesen Psalm gedichtet hat. Es wird uns auch nicht erzählt, was genau dahinter gestanden ist. Aber David, er hat die Herrlichkeit und die Barmherzigkeit Gottes in seinem Leben erfahren. Ich sage es mal so, er ist einer der wenigen Gestalten in der Bibel, die wirklich die höchsten Höhen des Menschseins, aber auch die tiefsten Tiefen des Menschseins durchlebt und durchlitten haben. Und wenn David sagt, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte, dann sind das nur so ein paar kleine Blitzlichter, wo er das tatsächlich erfahren hat, die Barmherzigkeit, die Gnade und die Geduld und die Güte Gottes. Und er denkt da bestimmt nicht nur an die Situationen, wo er alles richtig gemacht hat, wo er sich selbst auf die Schulter klopft. Nein, David redet tatsächlich von der erfahrenen Barmherzigkeit Gottes. Und da gibt es in seinem Leben mehrere Ereignisse. Eines haben wir gerade in der Schriftlesung gehört. Und da ist mir aufgefallen, David entscheidet sich nicht für Gott, sondern er erlebt, Gott entscheidet sich für mich. Es ist eine spannende Geschichte, diese Erwählung, diese Salbung zum König. Er ist der jüngste von 8 Brüdern und er ist auf der Weide. Als der alte Samuel nach Bethlehem kommt und ich stelle mir den David so im Konfirmandenalter vor, so ein 14-, 15-Jähriger. Er ist auf der Weide. Er kriegt gar nichts mit, was daheim läuft. Aber plötzlich kommt ein Bote von seinem Vater und sagt, komm schnell heim. Und er geht nach Hause und der Vater, der Isai, der läuft ihm schon entgegen. Und er erzählt, stell dir vor, der Prophet Samuel ist zu uns gekommen, um einen neuen König in Israel zu salben. Und ich stelle mir jetzt so diesen 14-, 15-Jährigen vor, so einen Konfirmand. Und der sagt, was hat das mit mir zu tun? Also ich bin der Jüngste bei uns und da gibt es noch ein paar ältere Brüder und die sind alle schön erwachsen und gestandene Männer. Ich bin sowieso immer der Letzte. Der Vater sagt, ja, das bist du, aber scheinbar ist keiner deiner Brüder der neue König. Und darum habe ich dich auch noch extra rufen lassen. Und die beiden betreten das Haus und da kommt schon der alte Samuel auf den David zu und David weiß, dieser alte Samuel, dieser Prophet, ist die absolute Autorität, geistliche Autorität in Israel. Und jetzt kommt dieser sagenumwobene Prophet direkt auf ihn zu und schaut ihm in die Augen. Er kann diesen Blick gar nicht standhalten. Und jetzt hört er nur, wie dieser alte Samuel spricht: Du bist der Auserwählte Gottes. Du bist der neue König. Was macht es mit einem 14-, 15-Jährigen? Und schon legt ihm der Samuel die Hände auf die Schultern und drückt ihn auf die Knie. Und dann gießt er ihm Öl über den Kopf und salbt ihn. Und der David hört nur, wie der Samuel sagt: So spricht der Herr, du bist mein auserwähltes Werkzeug. Ich habe dich von den Schafen geholt, damit du mein Volk Israel weiden sollst. David weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Er kann das überhaupt nicht einordnen. Was da dieser Prophet Samuel im Auftrag Gottes über ihn sagt. Und vielleicht hat er zum ersten Mal an diesem Abend diesen Satz gebetet: Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Weil er erlebt, es kommt bei Gott nicht auf meine Qualitäten an. Bei Gott kommt es auch nicht auf die Rangfolge an, in der ich stehe als Familienmitglied. Sondern bei Gott kommt es auf seine Barmherzigkeit an. Und wenn seine Herrlichkeit in meinem Leben aufgeht, wenn mich seine Barmherzigkeit erreicht, dann sind meine Qualitäten, die ich von Natur aus mitbringe, völlig Schnuppe. Und kaum ist David zum König gesalbt, da wird im ganzen Land jemand gesucht, der Harfe spielen kann. Gut, er hatte Harfenunterricht und hat schon ein bisschen gelernt, wie man da so an den Seiten zupft. Man braucht einen Harfenspieler, weil der amtierende König Saul einen bösen Geist hat. Wir würden heute sagen, er ist psychisch krank. Er schreit rum, er ist unbelehrbar, er ist jähzornig, er ist gewalttätig. Und es braucht jemand, der ihn mit Musik beruhigen kann. Und komischerweise fällt die Wahl auf David. Aber so ist es, wenn ein Mensch die Herrlichkeit und die Barmherzigkeit Gottes in seinem Leben erfährt. Plötzlich tun sich Türen auf, wo ich vorher keine Tür gesehen habe. Und so kommt David an den Hof des Sauls. Bethlehem, Jerusalem, die liegen nicht so weit auseinander, 6 bis 8 Kilometer, je nachdem. Also er kann immer wieder hin, um den Saul mit seinem Harfenspiel zu beruhigen. Und wenn er dann bei dem Saul spielt, dann kehrt wieder Ruhe ein. Und auch da stelle ich mir vor, dass dann David im Stillen betet: Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte, weil er das jetzt so erlebt, weil er das jetzt so erfährt. Und dann geschieht es. Die alte Feindschaft zwischen Israel und den Philistern in Gaza flammt wieder auf. Und die Philister, die haben einen Riesen namens Goliath in ihren Reihen. Und diesem Riesen Goliath ist kein israelischer Soldat gewachsen. Und alle haben Angst. Und je ängstlicher die Israeliten werden, desto frecher werden die Philister und natürlich auch Goliath. Und da heißt es 1. Samuel 17, da trat aus den Reihen der Philister ein Riese heraus mit Namen Goliath aus Gat, 6 Ellen und eine Handbreit groß. Der hatte einen ehernen Helm auf seinem Haupt und einen Schuppenpanzer an. Und das Gewicht seines Panzers war 5000 Lot Erz. Und er hatte eherne Schienen an seinen Beinen und einen ehernen Wurfspieß auf seiner Schulter. Und der Schaft seines Spießes war wie ein Weberbaum und die eiserne Spitze seines Spießes wog 600 Lot und sein Schildträger ging vor ihm her. Und er stellte sich hin und rief dem Heer Israels zu, was seid ihr ausgezogen, euch zum Kampf zu rüsten? Bin ich nicht der Philister und ihr Sauls Knechte? Erwählt einen unter euch, der zu mir herabkommen soll. Vermag er gegen mich zu kämpfen und mich zu besiegen, so wollen wir eure Knechte sein. Vermag aber ich über ihn zu siegen und ich erschlage ihn, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Top, die Wette gilt. Und alle in Israel wissen, der Kampf ist nicht zu gewinnen. Gegen diesen Goliath, da kommt keiner von uns an. Da ist der Beste nicht gut genug. Und alle haben die Hosen gestrichen voll. Ich sage es mal so ganz derb. Das heißt hier im Vers 11, als Saul und ganz Israel diese Rede des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich. Die wissen nicht mehr aus und ein. Und dann heißt es da weiter, aber der Philister kam heraus, früh morgens und abends, und stellte sich hin, 40 Tage lang. Das erleben wir jetzt auch. Schon länger als 40 Tage. Jeden Tag die gleiche Nachrichten. Morgens und abends die gleiche Nachrichten. Und das macht was mit uns. Das geht nicht spurlos vorüber. Und alle lassen sich einschüchtern. Alle haben Angst. Und je ängstlicher die Israeliten werden, je mehr sie kuschen, desto frecher wird Goliath. Und jetzt besucht der junge David seine älteren Brüder an der Front. David, der die Herrlichkeit und die Barmherzigkeit Gottes in seinem Leben erfahren hat, der nicht nur dogmatisch davon spricht, sondern der das wirklich erfahren hat, der besucht jetzt seine Brüder an der Front. Und genau in dem Augenblick geschieht es, als er noch mit seinen Brüdern redete, siehe, da kam herauf der Riese mit Namen Goliath, der Philister von Gad, von dem Heer der Philister, und redete dieselben Worte, die die anderen schon auswendig kennen und die immer nur Angst machen. Und David hörte es auch. Und wer von Israel den Goliath gesehen hat, der floh vor ihm und fürchtete sich vor ihm. David, in Klammer, der die Herrlichkeit und die Barmherzigkeit Gottes erfahren hat, der sprach zu den Männern, die bei ihm standen, was wird man dem geben, der diesen Philister erschlägt und die Schande von Israel abwendet. Was bekommt er? Denn wer ist denn dieser unbeschnittene Philister, der das Heer des lebendigen Gottes, dessen Herrlichkeit und Barmherzigkeit jeder erfahren kann, der dieses Heer des lebendigen Gottes verhöhnt? Wer ist er? Und David sprach zu Saul, seinetwegen, und da deutete er auf den Goliath, lasse keiner den Mut sinken. Boah. So ein Konfirmand redet mit dem König und sagt dem König, wegen dem braucht sich doch keiner in die Hose machen. Und nicht nur das, sondern er sagt weiter, dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Puh. Leichtsinnig. Leichtsinnig. Wenn du 40 Tage lang morgens und abends ständig die gleichen furchterregenden Nachrichten hörst, und jetzt kommt so ein 14-, 15-Jähriger, so ein Konfirmand daher und sagt, wegen dem braucht ihr euch nicht in die Hose machen. Und du, König, schon gar nicht. Saul aber sprach zu David, dein Knecht wird hingehen, mit diesem Philister kämpfen, sagt David. Saul aber sprach zu David, du kannst nicht hingehen, um mit diesem Philister zu kämpfen, denn du bist zu jung. Das hat der David schon so oft gehört. Aber dieser ist ein Kriegsmann von Jugend auf. David aber sprach zu Saul, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde, so lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und er rettete es aus seinem Maul. Und wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. So habe ich es bisher gemacht. So hat ein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen und diesem unbeschnittenen Philister soll es ergehen wie einem von ihnen. Denn er hat das Heer des lebendigen Gottes, dessen Herrlichkeit und Barmherzigkeit ich in meinem Leben erfahren habe, er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Und David sprach, der Herr, der mich von den Löwen und Bären errettet hat, der wird auch mich erretten vor diesem Philister. Und Saul sprach zu David, geh hin, der Herr sei mit dir. Und Saul legte David seine Rüstung an, der großgewachsene Saul, 2 Meter, oder vielleicht auch 2 Meter groß, vielleicht nicht ganz, und setzte ihm einen ehernen Helm auf sein Haupt und am Riemen das letzte Loch, greift gar nicht, wackelt immer noch, und legte ihm einen Panzer an. Und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung und mühte sich vergeblich, damit zu gehen. Also ich stelle mir das sehr plastisch vor. So ein Konfirmand in so einer Rüstung des Königs, mit dem Schwert um, alles viel zu groß. Er mühte sich vergeblich, damit zu gehen, denn er hatte es noch nie versucht, in so einer Rüstung zu gehen. Da sprach David zu Saul, ich kann so nicht gehen, es geht nicht, denn ich bin's nicht gewohnt. Und er legte es ab und nahm einen Stab in die Hand und wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche, die ihm als Köcher diente, und nahm die Schleuder in die Hand und ging dem Philister entgegen. Die anderen sind immer geflohen. Er geht dem Goliath entgegen. Der Philister aber kam immer näher an David heran und sein Schildträger ging vor ihm her. Als nun der Philister aufsah und David anschaute, verachtete er ihn. Denn er war noch jung. Und bräunlich und schön. So ein hübscher junger Mann. der sich mit dem Mädel vielleicht rumtreibt, aber doch keinen Krieg führt. Und der Philister sprach zu David: Bin ich denn ein Hund, dass du mit dem Stecken zu mir kommst? Und der Philister fluchte dem David bei seinem Gott und sprach zu David: Komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln unter dem Himmel geben und den Tieren auf dem Felde. David aber sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze, Spieß, mit Infektionszahlen und Todesfällen und Impfstoff und was es sonst noch alles gibt. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes Israels, in Klammer, dessen Herrlichkeit und Barmherzigkeit ich bis zu diesem Tage erlebe. Und den hast du verhöhnt. In seinem Namen komme ich zu dir. Und heute wird dich der Herr in meine Hand geben, dass ich dich erschlage und dir den Kopf abhaue und gebe deinen Leichnam und die Leichname des Heeres der Philister heute den Vögeln unter dem Himmel und dem Wild auf der Erde, damit alle Welt inne werde, dass Israel einen Gott hat. In Klammer, dessen Herrlichkeit und Barmherzigkeit erfahrbar ist. Und damit diese ganze Gemeinde inne werde, oder dass die ganze Gemeinde inne wird, etwas von der Herrlichkeit und Barmherzigkeit Gottes. Und sie sollen erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß hilft, denn der Krieg ist des Herrn und er wird euch in unsere Hände geben. Als sich nun der Philister aufmachte und daherging und sich David nahte, lief David eilends von der Schlachtreihe dem Philister entgegen. Und David tat seine Hand in die Hirtentasche, nahm einen Stein daraus und schleuderte ihn und traf den Philister an der Stirn, dass der Stein in seine Stirn fuhr und er zur Erde fiel auf sein Angesicht. So überwand David den Philister mit Schleuder und Stein, traf und tötete ihn. Was hat David an diesem Abend gebetet, bevor er ins Bett geht? Ich stelle mir vor, er hat gebetet: Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unserer Sünde und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. David lobt Gott über seine Barmherzigkeit und seine Herrlichkeit, die er neu erfahren hat. Und ab diesem Zeitpunkt, da macht er eine unglaubliche Karriere. Und was er hier getan hat, das spricht sich in Windeseile in Israel herum. David wird als Held gefeiert. Er wird Verteidigungsminister, vom Harfenspieler zum Verteidigungsminister. Und er gewinnt einen Krieg nach dem anderen. Und die Frauen in Israel, die singen inzwischen den Schlager: Saul hat 1000 erschlagen, David aber 10.000. Und so wird David zum Volksheld. Was betet er, wenn er alleine ist? Ich denke, er betet dankbar im Stillen: Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und er weiß, dass er seinen ganzen Erfolg der Gnade und der Barmherzigkeit Gottes verdankt. Wo aber Erfolg ist, da ist der Neid nicht weit. Und bei David ist es der König Saul. Der Saul wird neidisch auf ihn. Und Saul ahnt und fürchtet sich, dass eines Tages das Königtum dem David zufallen wird. Und das will Saul mit aller Gewalt verhindern. Er redet zunächst mal den David am Königshof schlecht, er streut Fake News, Dann verfolgt er ihn. Und als David flieht, da lässt er ihn steckbrieflich suchen. Ich kürze ab. Saul kommt in einem weiteren Krieg um. Schlicht und ergreifend. Und jetzt wird David König. Jetzt wird er eingesetzt, Krönungszeremonie. Haben wir jetzt vor ein paar Wochen in den USA erlebt. Und abends stelle ich mir wieder vor, dass er betet: Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und dann kommt die andere Geschichte in seinem Leben, denn der frömmste Mann kann nicht im Frieden leben, wenn ihm die schöne Nachbarin gefällt. Und so auch bei David. Auf dem Höhepunkt seiner Macht, da wird er übermütig. Und er fängt mit Bathseba, der Frau seines Generals Uriah, eine leidenschaftliche Affäre an. Und diese Affäre, die bleibt nicht ohne Folgen. Bathseba, die wird schwanger. Und Davids Absicht, dem Uriah das Kind als Kuckuckskind unterzuschieben, die misslingt. Dann tüftelt dieser Mann, der die Herrlichkeit und die Barmherzigkeit Gottes in seinem Leben erfahren hat, einen teuflischen Plan aus. Und ich lerne daraus, jeder und jede ist zu allem fähig. Jeder und jede ist zu allem fähig. Auch derjenige, der die Herrlichkeit und die Barmherzigkeit Gottes in seinem Leben erfahren hat. David tüftelt einen teuflischen Plan aus, den Uriah auf elegante Weise umzubringen, ohne dass er sich die Finger dabei schmutzig macht. Und der Plan gelingt. Uriah kommt um. Und was macht David? Er heiratet die Kriegerwitwe, die schwangere Kriegerwitwe. Und was machen die Medien? Die jubeln. Wow, haben wir einen König. Wie der sich um die Kriegerwitwen sogar noch kümmert. Der nimmt sie auf in seine Familie, der sorgt sich um die. Wow, der macht alles richtig. Und alle jubeln, alle klatschen. Alle sind auf dem Medien-Mainstream drauf. Allerdings hat David die Rechnung ohne Gott gemacht. Durch Nathan, den Propheten, fliegt die ganze Geschichte auf. Propheten sind solche Menschen, die sich nicht von den vordergründigen Nachrichten beeindrucken und bestimmen lassen, sondern die dahinter schauen, die im Auftrag Gottes hinter die Fassade schauen, die nicht dem Mainstream folgen. Und der Nathan erzählt dem David die Geschichte von einem reichen Mann, der viele Schafe hatte, und von einem armen Mann, der nur ein Schaf hatte, und dieses eine Schaf war für ihn ganz wie ein eigenes Kind. Und der Reiche bekommt Besuch und er bringt es nicht übers Herz, eines von seinen Schafen zu schlachten und seinen Besuch zu bewirten. Nein, er nimmt das Schaf dieses einen armen Mannes. David gerät in Zorn und Rage und sagt, dieser Reiche ist ein Kind des Todes. Und Nathan sagt, du bist der Mann. Du bist der Mann. Und da trifft ihn das Wort Gottes wieder direkt. Und David weiß, jetzt bin ich geliefert. Jetzt bin ich geliefert. Nach außen habe ich eine tolle Fassade aufgebaut, die habe ich auch gehalten. Nur Gott weiß, wie es in mir aussieht und wozu ich auch noch fähig bin. Jetzt bin ich geliefert. Und dann beichtet er bei dem Nathan. Er spricht es aus, was er getan hat. Und dann erlebt David auch, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Ich liebe Psalm 32, da sagt er, genau in der Situation, als ich es verschweigen wollte, als ich es verdrängen wollte, da verschmachteten meine Gebeine, wie es im Sommer dürre wird. Und jetzt erfährt er, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Haben wir es wieder. Jetzt erfährt er in der tiefsten Tiefe seiner Schuld neu die Herrlichkeit und die Barmherzigkeit Gottes. Und jetzt spricht er aus, was er vermasselt hat. Er redet sein Verhalten nicht schön. Er schiebt auch die Schuld nicht ständig auf die anderen oder auf die Umstände. Er verhehlt und verschweigt in seiner Beichte nichts. Und dann erlebt er auch, wie das wohltut, all die Dinge auszusprechen, die hinter der schönen, tollen Fassade sich befinden. Und dann erfährt er auch, wie die Last von seinen Schultern fällt. Und ich frage dich, kennst du das auch? Kennst du das? Ich kenne das. Wenn du die Herrlichkeit Gottes nochmal ganz neu erfährst und die Barmherzigkeit Gottes, wenn du wirklich was verbockt hast. Und es ist dann keine dogmatische Herrlichkeit und Barmherzigkeit Gottes mehr, sondern wirklich eine erfahrene Herrlichkeit und Barmherzigkeit Gottes. Und David erfährt dann, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst. Und ich stelle mir vor, wie er am Abend nach diesem Beichtgespräch gebetet hat. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind, wozu wir alles fähig sind. Er weiß, dass wir Staub sind. Schon sind wir nicht mehr da. Wenn Gott so macht. David erlebt die Barmherzigkeit und die Herrlichkeit Gottes in seinem Leben. Und ich frage mich, kennen wir das auch? Kennst du das auch? Bei unseren Liedern, die wir singen, bei unseren Gebeten, die wir sprechen, bei unseren Predigten, die wir halten, reden wir von der dogmatischen oder von der erfahrenen Herrlichkeit und Barmherzigkeit Gottes. Wir wollen beten. Lieber Herr, du kennst uns durch und durch. Und ich danke dir, dass wir dir nichts vormachen können und auch nichts vormachen brauchen. Und ich danke dir, dass du deine Herrlichkeit und deine Barmherzigkeit bis heute über ein Menschenleben aufgehen lässt. Und du weißt, woher wir jetzt gekommen sind und du weißt auch, wohin wir zurückgehen. Und wir danken dir, dass wir deine Herrlichkeit und deine Barmherzigkeit in unserem Leben erfahren dürfen. Und so danken wir dir, dass du mit uns auch in diese neue Woche gehst und uns den Blick auf dich hin ausrichtest. Hab Lob und Dank dafür. Amen.